Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge sprechen Kai und ich über das R-Modell. Ein Modell, das dir helfen kann, zu reflektieren, wie du gerade in deinem Teams, in deiner Organisation, in deinen Systemen unterwegs bist. Bist du gerade am aktiv kreieren, gestalten, verändern oder bist du eher im Firefight-Modus unterwegs? Und wir geben dir aktiv Tools, Tipps und Tricks an die Hand, wie du deine Haltung verändern kannst und entsprechend auch deine Resultate. Viel Spaß damit!
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
Es ist sehr, sehr viel passiert seit unserem letzten Podcast. Gefühlt war es noch Winter bei uns im letzten Podcast. Nee, es war gerade Frühling. Lässt sich jetzt streiten, ob der Sommer schon hier ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist relativ viel passiert in dem Agile Growth House hier. Wir haben nämlich die zweite komplette Kohorte von unserer Agile Coach Ausbildung verabschiedet vor einem Wochenende. Also es sind 10 weitere ganz, ganz, ganz tolle Menschen durch unsere Agile Coach Ausbildung gegangen und sind mit uns den letzten Schritt gegangen letztes Wochenende und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir lernen ja auch selber immer mega viel dabei, wenn wir Leute begleiten dürfen, vor allem im letzten Schritt. Bringt jeder sein Fall mit, sein Fall, wo es Veränderungen geben darf, sei das im Team, aber vor allem auch in den Organisationen. Und wir bearbeiten diesen Fall sehr, sehr intensiv in dem Seminar. Das ist unter anderem los gewesen hier. Wir sind auch nochmal einen Mitarbeiter gewachsen. Das heißt, die Agile Growth ist noch ein bisschen größer und wir durften in der Zwischenzeit auch ganz viele ganz tolle Kunden begleiten in ihren Vorhaben, agiler zu werden. Und das bereitet uns immer sehr, sehr viel Freude, macht unglaublich viel Spaß. Es macht auch viel Spaß, in verschiedensten Branchen unterwegs zu sein, Einblicke zu bekommen. Und nichtsdestotrotz.
Und ich habe einen neuen Stehschreibtisch.
Genau, Kai hat einen neuen Stehschreibtisch und ich habe ein Walking Pad. Also ganz auf der sehr privaten Seite hier.
Ist ein bisschen, genau, Running Gag, ne? Gab es mal einen LinkedIn-Post so zu diesem Schreibtisch. Ich glaube, den verlinken wir nochmal hier unter dem Podcast, warum das irgendwie so ein Thema ist und so ein Ding. Das hat jetzt auch lange gedauert, bis der endlich Füße gekriegt hat, die man verstellen kann in der Höhe, weil der Schreibtisch war schon lange hier. Und ich bin ja auch der Einzige von uns, der so ein Büro für sich hat, weil dieser Schreibtisch so gigantisch groß ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber der Schreibtisch ist auch so groß, dass wenn irgendjemand mal einen Arbeitsplatz braucht, er sich auf die Gegenseite von Kai stellen kann und da locker ein Arbeitsplatz drin liegt. Also es funktioniert auch. Und es waren vor allem Pfingstferien in der Zwischenzeit auch noch drin. Und ich lese ja nicht so gerne Fachbücher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kai, du klingelst die ganze Zeit. Was ist das?
Das ist das Windspiel draußen. Das ist hier so.
Okay, gut. Es war ein Pfingstfan. Ich lese ja nicht so viele Fachbücher. Kai liest sehr, sehr gerne Fachbücher. Also meistens, wenn ich ein Fachbuch lesen möchte, lege ich es Kai auf den Tisch. Der liest es dann, erzählt mir davon und dann weiß ich alles. Das ist eine super Lernstrategie. Aber Kai hat wieder ein sehr, sehr interessantes Buch gelesen. Wir haben uns sehr viel in einem Pfingstfan über dieses Buch unterhalten und wir wollten euch ein Modell nicht vorenthalten, das uns seitdem begleitet, weil wir merken, dass es Dinge versprachlicht, die wir in vielen verschiedenen Systemen sehen, die uns daran hindern, wirklich in wahre, volle Verantwortung zu kommen, wirklich in wahre, volle Innovation zu kommen. Und dieses Modell nennt sich das R-Modell.
Genau, also, das kommt aus dem Kontext von The Empowerment Dynamics und ja, das R-Modell, da geht es also um A, I und R. Und diese drei Dinge stehen für Attention, Intention und Results.
Und Wir haben in diesem Podcast schon mal über Empowerment Dynamics gesprochen. Für diejenigen, die schon in unserem Tribe sind. Das stimmt, das ist auch noch passiert. Also wir haben Anfang des Jahres ja unseren Tribe gelauncht. Das heißt, jeder, der bei uns in den Seminaren war, hat Zugang zu unserem Tribe. Da bieten wir so alle 2 Wochen ein Tribe-Event an, ein Online-Event, wo wir Wissensnuggets, mal interaktiv, mal weniger interaktiv teilen. Und dieses Mal haben nicht wir was geteilt, sondern eine Absolventin unserer Agile Coach-Ausbildung, die hat auch über Empowerment Dynamics geredet. Vielleicht die Einbettung für dich, wenn du das noch nicht kennst oder die andere Podcast-Folge nicht gehört hast. Empowerment Dynamics hat
das Drama-Dreieck umgedreht.
Genau, das Drama-Dreieck zugrunde. Und im Drama-Dreieck geht's ja, also das Drama-Dreieck analysiert ja, wie viele Situationen ablaufen. Ne? Oft gibt es einen Täter, es gibt dann ein Opfer und da gibt es einen Retter. Und so laufen viele Situationen ab und so handeln wir in vielen Situationen, die schwieriger werden, wo irgendwas passiert. Und das bringt uns auch so ein bisschen voran. Das ist jetzt nicht per se schlimm, dass das so ist. Es gibt halt irgendwas, was ein Täter ist. Das kann auch eine Sache sein, eine Situation, aber es kann auch ein Mensch sein. Wir haben ein Opfer und wir haben irgendjemand, der rausrettet. Was ist das Problem am Drama-Dreieck? Es hält halt das Opfer im Opfertum und das Opfer kann dann nicht
in die Selbstermächtigung kommen.
Genau.
In die Verantwortung kommen, in die schöpferische Haltung kommen, ins Kreieren kommen.
Und das Opfer hat dann für die Situation zwar eine Lösung, aber es kommt nicht in Selbstwirksamkeit da drin. Ich habe ein ganz lapidares Beispiel, da bin ich auch stetig Täter. Vokabeln lernen unsere Tochter. Es steht ein Vokabeltest an. Ich kann da sehr wohl Täter sein. Mich regt das tierisch auf, wenn die das nicht selber macht. Ich muss mich dann auch immer wieder dran erinnern, das Kind ist 11.
Auch noch Latein.
Und noch Latein. Ich hatte nie Latein und dann muss ich diese blöden Lateinvokabeln abfragen. Also ja, sowas regt mich tierisch auf. Da kann ich durchaus zum Täter werden, kann die triezen, kann sie irgendwie anmeckern, kann anfangen mit, guck mal, Montag hast du wieder einen Vokabeltest, was sollst du denn jetzt tun, was wirst du tun, etc. Kai ist ganz gut da, der Retter zu werden und dann, dann reinzugrätschen und zu sagen, jetzt sei nicht so hart und es ist doch alles gut. Und unsere Tochter ist so das stille Opfer da drin. Dadurch, dass ich immer so zwischen Täter und Retter, dadurch, dass wir da hin und her schwanken, übernimmt sie natürlich null Verantwortung für ihre eigenen Vokabeln. Also ne, Mama ist ja dann da und fragt die ab. Papa sagt, es ist alles gut, bietet den schönen emotionalen Hafen da drin. Und Vokabeltests besteht sie übrigens mit sehr guten Noten, weil sie, glaube ich, ein fotografisches Gedächtnis hat. Aber Vokabeln werden auch nur gelernt, wenn Mama mal wieder ausflippt und gesagt hat, du hast doch diesen Test, warum hast du jetzt noch nicht gelernt? Und Papa dann wieder die emotionale Sicherheit gegeben hat. Irgendwann mal haben wir es geschafft, es umzudrehen mit diesen Vokabeln. Das lief jetzt aber echt lange so, sowohl in Englisch wie auch in Latein. Irgendwann mal haben wir es angefangen umzudrehen und unsere Tochter guckt jetzt selbstständig Freitagabend auf ihre App, die sie von der Schule hat und guckt, was sind denn für Tests die nächsten 2 Wochen anstehend und fragt uns dann, entweder Kai oder mich, fragt uns dann, könntet ihr bitte mit mir jetzt einen Plan entwerfen, mich zu strukturieren, wann ich was lerne? Und dann fragen wir nochmal, was brauchst du denn, um diesen Plan umzusetzen? Und dann kann sie auch durchaus verbalisieren und sagen, okay, ich würde gerne am Samstag Vokabeln lernen. Wenn ich es bis 16 Uhr nicht gemacht habe, können die mich dann bitte nochmal dran erinnern. Dann sagen wir natürlich, wir werden dich Samstag 16 Uhr dran erinnern, solltest du deine Vokabeln noch nicht gelernt haben. Weil Hilfe holen ist ja okay. Sie darf auch in die Selbstwirksamkeit kommen. Sie ist auch 11 Jahre alt, sie darf da auch Hilfe bekommen. Aber sie geht ihren eigenen Schritt, sie entwirft ihren eigenen Plan einfach mit Hilfe von uns und guckt auch, wo braucht sie welche Hilfe. So, also darum geht Empowerment Dynamics, nämlich wie können wir vom Opfertum in das Schöpfertum kommen? Wie können wir die Sachen selber kreieren? Und genau das wollen wir tun, wenn wir in einer agilen Transition sind, wenn wir in einem Scrum-Team sind. Wir wollen unsere eigene Umgebung anfangen zu gestalten. Wir wollen unser Unternehmen anfangen mitzugestalten. Wir wollen Dysfunktionen aktiv angehen und aktiv gestalten. Und gerade da ist es unglaublich wichtig, dass wir manchmal auch den Raum von Motzen und Opfertum verlassen können, aber das ist sehr, sehr schwierig, weil es gibt gewisse Dinge, die haben wir gelernt, die sind uns anerzogen worden, die hindern uns einfach daran, wirklich ins Gestalten und Kreieren zu gehen. Und da gibt uns das R-Modell eine sehr schöne Verbalisierung, was denn in uns ganz, ganz oft passiert, die uns daran hindert, wirklich in die volle Verantwortung zu kommen. Und wir beginnen jetzt mit der Attention, gehen dann zu Intention und Results. Attention ist, ne, worauf lege ich meinen Fokus? Und ich glaube, was uns antrainiert worden ist, ist unser Fokus auf das Problem zu legen, was uns auch neurologisch einfacher fällt, weil unser Gehirn ist darauf getrimmt, Gefahren zu sehen. Und es sieht überall Gefahren, es sieht überall Mangel, es sieht überall Dysfunktion. Aber das ist auch rein neurologisch gesehen eine Trainingssache, ob ich das weiter so laufen lassen möchte oder nicht.
Ich mache mal ein triviales Beispiel hier aus unserer Unternehmensrealität. Wir haben draußen 3 Parkplätze gemietet und einer wird irgendwie ständig von anderen Leuten benutzt. Der ist nämlich gegenüber einem kleinen Café und da gibt es immer zu wenig Parkplätze und die Leute wollen sich gerade einen Kaffee ziehen und genau dieser Parkplatz von uns ist genau gegenüber. Und jetzt könnte in meinem Kopf ja die Fantasie auftauchen, ich möchte nicht, dass da ständig jemand parkt. Ist doch eigentlich verständlich, oder? Das heißt, ich denke und rede und handle auf das Problem in meinem Leben, nämlich, dass da keiner parkt. Das will ich loswerden. Ich möchte, dass sich das ändert.
Und seit wir dieses Modell kennen, gehen wir so ein bisschen durchs Leben und gucken auch, ne, wie geht's uns, wann sind wir eher problemorientiert unterwegs und wann haben wir unsere Attention woanders. Und ich merke auch, wenn ich müde bin, wenn ich zu wenig gegessen habe, wenn ich nicht in einem nicht so guten State bin, dann bin ich sehr, sehr oft in eher der Problemdenke. Und das ist eine ganz typische Denke, die eher unten in diesem Dramadreieck ist, die bei Opfer sehr, sehr oft vorkommt. Und es gibt eine Studie, die ist mega, mega, mega spannend. Da haben sie Paaren Voodoo-Puppen gegeben und haben den Paaren aufgetragen, jedes Mal, wenn dich dein Partner nervt, dann steckst du eine Nadel in diese Voodoo-Puppe rein. Genau. Und dann haben sie nach einer gewissen Zeit diese Voodoo-Puppen eingesammelt und sie haben die Anzahl der Nadeln korreliert mit den Schwankungen des Glucose Levels, also des Blutzuckers.
Moment, ich nehme einen Schluck Cola, bevor du den Rest verrätst.
Genau. Super. Genau, Glucose-Spike, ahoi.
Keine Zero, nee.
Mit den Schwankungen des Blutzuckerspiegels der jeweiligen Person. Und Personen mit konstanterem Blutzuckerspiegel hatten sie signifikant weniger Nadeln in ihren Voodoo-Puppen wie Personen mit sehr schwankenden Blutzuckerspiegeln.
Oh, okay, wo ist meine Puppe? Noch mal eine rein.
Genau. Also sprich, ob du eher auf Probleme guckst oder deine Aufmerksamkeit eher in den Lösungsraum, eher in die Möglichkeiten lenken kannst, hat auch wirklich einen körperlichen Faktor in dir drin, weil ein konstanter Blutzuckerspiegel sagt deinem Körper natürlich, hier ist alles in Ordnung. Du darfst jetzt nach Möglichkeiten gucken. Wir sind nicht auf Fight or Flight. Das soll jetzt nicht ein Plädoyer für gesunde Ernährung sein, kann aber vielleicht. Also ich merke, ich brauche auf jeden Fall eine relativ gesunde Ernährung. Ich brauche regelmäßiges Essen etc., um ein guter Etta-Coach zu sein. Aber das soll ein Plädoyer sein, immer mal wieder in dich reinzuspüren und zu gucken, wie geht's meinem Körper gerade? Habe ich überhaupt die Voraussetzungen, die ich brauche, um in meiner Organisation Möglichkeiten aufzuzeigen, um eben meine Aufmerksamkeit nicht auf den Problemraum lenken zu müssen, sondern was wir wollen, damit wir Schöpfer sein können, damit wir Veränderer sein können, ist nicht eine, da will ich weg von Aufmerksamkeit, sondern eine Hinzu-Aufmerksamkeit.
Und das klingt ja jetzt irgendwie super trivial. Aber wenn ich mal so zurückschaue, wie viele Monate seit Firmengründung ich eigentlich gemeckert habe darüber, was ich alles noch an einfachen Prozessen, also aus der einfachen Domäne hier als Geschäftsführer mit begleite. Ja. Von, was weiß ich mal, Post irgendwie aus dem Briefraum unten holen oder Sachen verarbeiten und so weiter. Und wie oft ich dann irgendwie als mir gesagt habe, so, boah, ich will jetzt nicht auch noch Buchhaltung irgendwie heute machen oder so, ne? Also dieser Fokus auf, was ich eigentlich nicht will, der ist einfach automatisch da. Das ist vielleicht auch ein Teil dieses so Dampfablassens oder so weiter. Aber das ist eben wirklich ein Handeln und Reden und Denken darüber, was ich nicht will. Und dann dahin zu kommen, und das ist dann eben die Attention, die ich umrichten kann in Richtung Creator. Was will ich denn? Was ist denn mein visioniertes Ergebnis? Was ist denn der ideale Zustand, den ich haben möchte? Und der lautet, 2/3 der Prozesse, die im einfachen und in der komplizierten Domäne ablaufen, damit habe ich nichts mehr zu tun, außer es gibt irgendeine Exception da drin. Also es gibt irgendeine Ausnahme, ein Fragezeichen, ein irgendwas. Und ansonsten gibt es Menschen, die sich darum kümmern, dass das mit Sorgfalt in der Qualität passiert. Das wäre der Traum, den ich doch eigentlich will. Aber bis man da mal hinkommt, den auszusprechen, tja, ist dann schon irgendwie eine Strecke.
Genau. Und Menschen, die viel Innovation treiben können, eine hohe Veränderungskraft haben, denken eben eher in diesen Veränderungsräumen, in diesen visionären Räumen, in den Räumen, wie könnte es sein? Und das darf man und kann man sich antrainieren. Zum Beispiel ist ja Dankbarkeit, war eine Zeit lang in aller Munde, aber das kommt auch nicht, also es kommt nicht von weit her. Also Menschen, die eine Dankbarkeitspraxis haben, sich wirklich vor Augen führen, wofür bin ich denn schon dankbar? Die sind positiver unterwegs, sie können schneller in diesem Lösungsraum sein, die können schneller und besser träumen und die kreieren dann meistens auch die besseren Lösungen, weil sie eben nicht Lösungen aus dem Problem raus kreieren, also nicht Pflasterkleblösungen, sondern wirklich systematisch andere Dinge, die uns helfen. Also Attention ist dieses Trainieren, den Aufmerksamkeitsmuskel zu trainieren. Auf was lenke ich meine Aufmerksamkeit? Lenke ich meine Aufmerksamkeit auf Dinge, die ich nicht mehr will, auf die Probleme, oder lenke ich meine Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten, die Chancen, das visionäre Bild? Und dann kommt der zweite Schritt, Intention. Und auch da sieht man einen Riesenunterschied zwischen Leuten, die eher in dem Opfermodus sind und Leuten, die in einem Veränderungsmodus sind, die in, wir würden sagen, in einem Schöpfermodus sind.
Das Problem loswerden ist halt der Blickwinkel, wenn ich da an diesem Problem verhaftet bin. Ich will, dass die aufhören, mich zu ärgern in der Schule, Papa zum Beispiel. Oder ich will, dass da keiner mehr auf meinem Parkplatz parkt. Oder ich will die Buchhaltung jetzt einfach nicht mehr machen. Und das ist so leicht, wenn man diesen Gegenstand beziffert. Aber in der Systemik sagen wir ja auch, wogegen ich meinen Widerstand richte, dem schaffe ich Bestand. Das heißt, das bestärkt eigentlich noch die Existenz dieses Problems, wenn ich meine Intention darauf richte, dass ich dieses Problem loswerden will, weil meine Gedanken kreisen da drum. Und es gibt ja immer so diesen Gag mit, ne, denk nicht an einen rosa Elefanten. Und was tut man dann, ne? Also wenn man, weil dieses Nicht, das versteht unser System gar nicht. Und wenn ich dieses Problem eben in meiner Intention drin habe, dann kreist darum alles und dann entstehen auch Dinge um dieses Problem herum, das ich ja eigentlich sage, gar nicht mehr haben zu wollen.
Also, und da liegt auch wirklich ganz viel Gold vergraben. Das heißt nicht, dass Menschen, die das Problem loswerden wollen, keine Lösungen finden. Die finden Lösungen, aber oft sind das eher Pflasterlösungen. Lösungen, die bringen uns bis zum nächsten Mal, wenn das Problem auftaucht, aber die bringen uns leider nicht weiter. Also dieses, zum Beispiel am Beispiel meiner Tochter, dieses, ich habe keine Lust, dass Vokabellernen so anstrengend ist. Ich will jetzt einfach, dass Vokabellernen mir einfach fällt. Das bringt keine nachhaltige Lösung, keine Systematik rein, weil beim nächsten Mal weiß sie dann immer noch nicht, dass sie einen Vokabeltest hat, etc. Also es hat einfach nichts. Wir haben natürlich immer wieder reflektiert, wenn es diese Vokabelprüfungen gab und wir wieder Streit hatten und so und wir wieder in dieses Dreieck verfallen sind. Wir haben immer wieder reflektiert. Aber wir haben immer reflektiert, was lief denn jetzt schlecht und wie können wir das beheben? Und wir haben jedes Mal ein neues Pflaster geklebt. Aber den Schritt, den wir vergessen haben zu tun, ist auszumalen, was möchten wir denn eigentlich? Und in dem, was möchten wir denn eigentlich, ist eigentlich Vokabellernen gar nicht vorgekommen. Als wir angefangen haben, als Eltern uns auszumalen, was möchten wir denn eigentlich, haben wir gemerkt, es geht nicht um die Vokabeln. Es geht darum, dass wir möchten, dass unsere Tochter selbstständig lernt, Verantwortung für ihre Schularbeit zu übernehmen. Und darin für uns gelernt haben, na gut, sie ist 11, sie ist ein hochkreativer Mensch, ein nicht sehr strukturierter Mensch, aber wir möchten, dass unsere Tochter lernt, sich selber eine Struktur zu geben. Wir möchten gerne, dass unsere Tochter Noten erzielt, auf die sie selber stolz ist. Und diesen Traum auszumalen, was möchten wir denn eigentlich, ist ein unglaublich wichtiger Schritt und der wird oft vergessen, wenn wir nur darüber reflektieren, was lief denn jetzt schief und wie wollen wir, was ist unser nächster Action Point, um dahin zu gehen. Und für Agile Coaches merke ich auch, oder für Teams, die humpeln so von Retrospektive zu Retrospektive, aber sie haben kein klares Bild davon, was möchten wir denn eigentlich. Ich habe letztens mit einem Führungskreisgremium, den habe ich ein We2Mom gegeben, das ist von Salesforce, so ein Visionsformat. Und sie sollten einfach ihren Visionstraum aufschreiben, wo wollen sie dieses Team hinentwickeln, was wollen sie von diesem Team. Und ich bin da auf unglaublich viel Widerstand gestoßen, weil mir diese Führungskräfte gesagt haben, das ist unnötig. Wir müssen uns das gar nicht ausmalen. Das ist ja klar, wir wollen einfach ein professionelles Team. Und das war ein Riesenschritt, oder ist immer noch, wir sind dabei, mit der Führungsriege das Verständnis zu schaffen, dass diese Problembehaftung uns einfach, das bringt Fortschritte, das ist okay, das Team macht auch Fortschritte, die haben jede Retro, haben sie eine Maßnahme, die setzen sie auch um, die ist okay. Aber wenn wir den großen nächsten Schritt machen wollen, wenn wir wirklichen Fortschritt machen wollen, dann dürfen wir diesen Problemraum verlassen und dürfen anfangen zu visionieren, wo wollen wir denn hin? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch da nicht um die metaphorischen Vokabeln geht, sondern es geht um was ganz anderes. Und sobald wir das ausgemalt haben, was ist unser Kulturtraum für dieses Team? Was ist unser Kulturtraum für diese Organisation? Wo möchten wir hin? Dann ist unser Gehirn und dieses Gehirn von anderen und unsere Kommunikation auch viel eher bereit und fähig, Lösungen zu finden, Strukturen zu finden, Verhaltensweisen zu finden, die uns eben genau dahin führen und die nicht Pflaster auf Probleme lenken.
Es ist ein bisschen so, als ob man, weil man den Traumzustand beschrieben hat, also Traum klingt nach einem großen Wort, aber den Zustand, wo man eigentlich hin möchte, das Ergebnis, das man manifestieren will, dass das Unterbewusstsein einem hilft, so Schrittchen für Schrittchen in diese Richtung zu gehen, weil das natürlich so eine kognitive Dissonanz erzeugt zwischen dem, was ist und dem, was sein soll, und dass so einen Drive in diese Richtung gibt, wenn man das Ergebnis manifestieren will. Und ja, was wären es manifestierbare Ergebnisse natürlich, ne? Statt irgendwie in der Schule geärgert zu werden, könnte ich als Ergebnis erträumen, ich bin ein akzeptierter Teil der wichtigsten Personen in meiner Schulklasse. Oder hier in der Parkplatzsituation kann ich sagen, ich komme jeden Morgen entspannt bei der Arbeit an, egal ob ich kurzfristig vor einem Meeting hier aufschlage oder irgendwie ein bisschen Zeit vorneweg habe. Und
das macht einfach nochmal so viel mehr Raum auch für Lösungen, ja, die sich gar nicht um diesen Parkplatz drehen. Genau. Vielleicht nehme ich einen Elektroroller, vielleicht fahre ich Fahrrad, vielleicht fahre ich Bahn. Vielleicht mieten wir uns einen weiteren Parkplatz, das kann auch sein. Aber der Lösungsraum wird so viel größer, wenn ich anfange, mir auszumalen, was möchte ich denn eigentlich, statt mir zu sagen, was möchte ich nicht mehr.
Und in dieser, und da sind wir nämlich bei dem R dieses Modells, also Results, wenn ich da auf Probleme fokussiert bin, dass da einer meinen Parkplatz zugeparkt hat, dann bin ich in der Ergebnisqualität eher bei temporären Lösungen und auch eher im Reaktiven. Also das ist jetzt, wie das passiert, jetzt reagiere ich rufe vielleicht einen Abschleppdienst, dann schleppt er das Fahrzeug irgendwie weg.
Wir machen ein größeres Schild dahin.
Genau, ein größeres Schild da irgendwie hin oder so. Dann nochmal ein böseres Schild mit irgendwie hier wird abgeschleppt oder irgendwas. So, das kann man natürlich alles probieren, aber das ist ja immer noch der Blick auf das Problem. Das ist halt eben temporär und reaktiv. Oder ich sage halt, ich möchte hier entspannt einfach ankommen, egal ob ich jetzt gerade direkt ein Meeting in 5 Minuten habe oder in einer halben Stunde. Und dann generiert es Baby Steps in diese Richtung. Was wäre denn befriedigend? Was ist denn nachhaltig als etwas, was da funktioniert? Ne? Oder sich sozial anders einbetten für unsere Tochter in der Schule. oder wovon wir träumen in unserem Team.
Und vielleicht so als Beispiel von unseren Vokabeln, das fand ich sehr ausschlaggebend, als wir das erträumt haben, was möchten wir denn eigentlich? Also wir möchten, dass unsere Tochter das selbstständig übernimmt, wir möchten, dass sie Verantwortung übernimmt, wir möchten, dass sie Noten erzielt, auf die sie stolz ist. Und uns als Eltern geht es wirklich nicht darum, dass sie eine Einer-Schülerin werden muss. Das muss sie nicht. Wenn sie das möchte, darf sie das und sie kriegt Unterstützung. Aber ich finde es wichtig, dass sie sich Ziele setzt und daran arbeitet, diese Ziele zu erreichen. Und letztens stand wieder ein Vokabeltest an, jetzt vor Schulschluss. Und dann hat unsere Tochter, die ja vorher immer gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, dass Vokabellernen Streit ist. Ich möchte, dass es wieder Spaß macht. Hat sie sich Freitag hingesetzt, hat geguckt, ne, Vokabeltest steht an, ich müsste den lernen. Und dann hat sie Samstag morgens sich ans Klavier gesetzt, hat sich Kopfhörer aufgezogen und hat gespielt und hat ganz komische Wörter vor sich hingebrummelt, bis ich kapiert habe, die hat sich jetzt echt gerade ans Klavier gesetzt, spielt irgendwelche Melodien und darauf lernt sie gerade ihre Lateinvokabeln. Und die hat so eine kreative Lösung für sich gefunden, wie sie jetzt Lateinvokabeln lernen will, die, glaube ich, sonst gar nicht drin gewesen wäre, weil wir eben nur das Problem behoben haben und nicht geguckt haben, was ist denn eigentlich wichtig. Und bevor sie das gemacht hat, hat sie sich nämlich zum Ziel gesetzt, dass sie eine 2 haben will in der Klausur, weil sie gesagt hat, ich bin müde, für eine 1 wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber eine 2 möchte ich erreichen. Und dann hat sie das so am Wochenende durchgezogen. Das war so viel entspannter für uns alle, dass das Spaß gemacht hat.
Also unsere Einladung aus dieser Folge, die wir aussprechen wollen, ist eigentlich, betrachte dich mal selbst, wenn du mit Dingen in deinem Verstand haderst oder unterwegs bist. Bist du da bei einem Nicht, ich möchte das dann nicht mehr und willst dieses Problem loswerden, oder bist du mit der gleichen Gehirnenergie damit beschäftigt, das Ergebnis auszumalen? Das macht was anderes. Und das Gleiche gilt auch fürs Teamcoaching oder für die Teamführung, wenn du eine Führungskraft bist. Willst du, dass der eine da aufhört, in dem Team immer dies und jenes zu tun? Dann bist du in der Problemdenke. Oder bist du dabei, ein Ergebnis zu schreiben, wie ein sehr effektives High-Performance-Team aussehen könnte? Wie da die sozialen Interaktionen sind, wie da vielleicht der Spirit und die Werte sind, die da drin gelebt werden. Also worauf liegt dein Fokus?
Und da ein paar Reflexionsfragen für dich. Hast du die Grundlage geschaffen für dich, körperlich, mental, dass du nicht von einem Problem zum anderen hüpfen musst, mental, sondern dass du Möglichkeiten und Kulturträume und Visionen haben kannst? Hast du für dein Team, für deinen Kontext, für dein System gerade eine Vision, wo es hin soll? Weißt du, wo es hingehen soll? Hast du ein Zielbild vor Augen? Oder darfst du da vielleicht noch mal reingehen? Hast du für die Individuen in deinem Kontext ein Zielbild, eine Vision vor Augen? Und auch, bist du gerade dabei, eher Brände zu löschen, temporäre Lösungen zu finden? Kommen Probleme immer wieder und immer wieder? Oder geh dir in Baby-Steps voran und können wirklich Probleme beseitigen? Das könnte ein Indikator für dich sein, wo du gerade bist in diesem Air-Modell. Bist du eher auf der Seite des Opfers oder eher auf der Seite des Schöpfers? Und damit die Einladung für dich, in die Selbstreflexion zu gehen. Wir freuen uns total, dass du mit dabei warst in dieser Podcast-Folge.
Genau, und wenn du ganz tief damit uns nochmal eintauchen willst in das Modell und diesen ähnlichen Geist, dann kannst du im September noch an Bord kommen für die nächste Runde der Agile-Coach-Ausbildung. Und ansonsten ist sie im nächsten Jahr im Frühjahr wieder am Start.